Was ist kinderfreundlich? Wenn man Ihnen das heute Morgen als Preisfrage stellen würde, wie sehe Ihre Antwort darauf aus? Was ist kinderfreundlich? Auf der Homepage des Familienministeriums gibt es folgenden Hinweis. Da steht groß, Deutschland wird kinderfreundlich, Gedankenstrich, und dann heißt es mehr Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Also so wird dort Kinderfreundlichkeit definiert. Ich frage mich, wie viele der unter Dreijährigen das als besonders kinderfreundlich ansehen werden, dass sie möglichst schnell aus dem Hause müssen. Als Christen tun wir gut daran, abzuklären, was denn der lebendige Gott unter Kinderfreundlichkeit versteht. Und deshalb ist dieser Abschnitt des Epheserbriefs, an dem wir momentan stehen, für uns alle wichtig. Das Thema geht eben nicht nur die an, die gerade Kinder in dem Alter haben, wo sie für Erziehung Verantwortung tragen, sondern das Thema geht jeden Christen an, dem die nächste Generation am Herzen liegt. Wir alle kommen doch immer wieder auch mit unseren Zeitgenossen ins Gespräch, die oft ziemlich ratlos vor ihrer Erziehungsaufgabe stehen. Was sagen wir ihnen dann? Und manche von ihnen haben Enkel. Ich frage Sie, was raten Sie Ihren Kindern bei der Erziehung Ihrer Enkel? Vielleicht sagen Sie auch, mach's einfach so, wie ich es gemacht habe. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Und dann, wer erhebt eigentlich in dieser Gesellschaft seine Stimme? Wer tut das? Manche Christen haben die fatale Neigung, sich völlig zurückzuziehen aus der öffentlichen Debatte und die Welt und ihr Volk sich selbst zu überlassen. Das Thema ist aber so wichtig, dass wir uns aktiv darum bemühen sollten, die öffentliche Meinung mit zu beeinflussen, so gut das eben geht mit unseren Mitteln. Und die biblische Position wenigstens immer wieder zu Gehör zu bringen. Im Kleinen wie im Großen. Und darum ist diese Frage, was die Bibel unter kinderfreundlich versteht, für jeden von uns in hohem Maße wichtig. Und in unserer Predigtreihe zum Epheserbrief, da stehen wir jetzt genau an dem Punkt, wo Paulus die Frage auf den Tisch des Hauses legt. Letzten Sonntag hatten wir diesen Abschnitt, den Sie vor sich haben, zum ersten Mal gelesen und gesehen, Familienglück ist kein Zufall. Lassen Sie uns diese vier Verse noch einmal miteinander aufmerksam betrachten. Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Und wer die Predigt vom letzten Sonntag nochmal nachhören will, der kann das über unsere Homepage tun, www.bibeltage.de. Dort stehen die Predigten immer zum Download zur Verfügung. Und das ist gerade auch jetzt in der Ferienzeit besonders gut, wo einige die eine oder andere Predigt nicht mitbekommen können und so trotzdem die Möglichkeit haben, in der Abfolge des Gedankengangs von Paulus drin zu bleiben. Epheser 6, 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, Entschuldigung, auf das dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In diesem Text geht es um eine doppelte Unterordnung. Es geht zum einen um die Unterordnung der Kinder unter die Eltern. Und es geht zum Zweiten um die Unterordnung der Eltern unter Gottes Maßstäbe. Über die Unterordnung der Kinder unter die Eltern haben wir letzten Sonntag gesprochen und gesehen, was das heißt, gehorsam zu sein. Den Eltern um Christi willen gehorsam zu sein. Und heute geht es nun um die Unterordnung der Eltern. Was bedeutet das? Und da werden wir sehen, und das ist meine erste These, Eltern haben einen unvertretbaren Auftrag an ihren Kindern. Das wird der erste Grundgedanke sein. Und der zweite, den sage ich diesmal gleich vorweg. Eltern haben einen Führungsauftrag an ihren Kindern. Also, erste These, Eltern haben einen unvertretbaren Auftrag an ihren Kindern. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Bisher in den Versen 1 bis 3 hat Paulus ja immer von den Eltern gesprochen. Hier in Vers 4 nennt er besonders die Väter. Dazu muss man wissen, dass das Wort für Väter im Griechischen, also Pateres, auch Eltern bedeuten kann. Das ist ganz wichtig. In Hebräer 11, Vers 23 zum Beispiel steht dasselbe Wort, Pateres, und bezeichnet dort den Vater und die Mutter des Mose. Es ist also durchaus hier davon auszugehen, dass Paulus beide Elternteile meint. Außerdem muss man sehen, dass der Vater ja für sein Haus die letzte Verantwortung vor Gott trägt. Und weil hier jetzt die Eltern besonders auf ihre Verantwortlichkeit vor Gott angesprochen werden, wird gewissermaßen der offizielle Vertreter der Eltern nochmal besonders genannt. Und das ist hier der Vater. Aber die Schöpfungsordnung markiert auch ganz deutlich die unverzichtbare Aufgabe der Mutter. Und deshalb hat ja Paulus, wir sahen das letztes Mal, beziehungsweise vorletztes Mal, so viel Wert darauf gelegt, dass die Mutter zu Hause auch wirklich präsent ist. Dass die Frauen auch im Haus sein sollen, nicht ans Haus angebunden, aber sie sollen im Haus präsent sein. Und es ist hochinteressant, vor wenigen Wochen hat einer der bekanntesten Kinderexperten ein Interview gegeben in einer Wochenzeitschrift, Professor Johannes Pechstein. Er war lange Jahre Direktor des Kinderneurologischen Zentrums des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Und da hat er gerade dieses nochmal so besonders betont. Er hat gesagt, in der ersten Lebenszeit besteht für eine ungestörte Entwicklung unverrückbar weiter die Notwendigkeit kontinuierlicher Liebesbeziehung und emotionaler Bindungserfahrung, auf denen praktisch alles spätere Lernen, vieles vom Verhalten und die meisten Fähigkeiten aufbauen. Und er fährt dann fort, die Politik hat sich in einer unglaublichen Ignoranz der grundfalschen Vorstellung hingegeben, Liebe sei gegenüber Wissensvermittlung nachrangig. Also Wissensvermittlung sei wichtiger als Liebe. Wie auch dem Irrtum, Liebe wäre delegierbar. Also an irgendwelche Betreuungspersonen. Und er fährt dann fort, er sagt, die bestausgebildeten und liebenswürdigsten Erzieherinnen können vor allem bei jungen Kindern den grundlegenden Unterschied der Beziehung zu den Eltern nicht wettmachen. Dass diese sich nämlich lebenslang mit dem Kind verbunden fühlen. Dass diese ihr ganzes weiteres Leben mit dem Kind teilen können. Diese Grundverbindung kann keine Erziehungspersönlichkeit und sei sie noch so engagiert erfüllen. Und als besonders bedrückendes Beispiel zitiert Pechstein dann Ludwig Georg Braun, den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstages, der kürzlich im Rheinischen Merkur die Ansicht vertrat, dass eine möglichst früh einsetzende und möglichst lange dauernde Kinderbetreuung gute Kinderbetreuung sei und gelungene Familienpolitik, weil nämlich die Eltern so schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren könnten. Und Pechstein sagt, für den Kinderarzt heißt das im Klartext, Leben auf Kosten der kommenden Generation. Damit wir jetzt den ökonomischen Vorteil haben, riskieren wir die seelische Gesundheit unserer Kinder. Eltern haben einen unvertretbaren Erziehungsauftrag. Ihr Eltern, sagt Paulus, erzieht eure Kinder. Nehmt das wahr und das impliziert auch, lasst euch das von keinem anderen aus der Hand nehmen. Und dann gibt es noch einen Grund, warum Paulus hier besonders die Väter betont. Im heidnischen Ephesus müssen wir wissen, also dort, wo dieser Epheserbrief zuerst hingebracht wurde, da hatten die Väter ein besonderes Recht. Wir wissen das aus den Quellen, da wurde ein neugeborenes Kind dem Vater zu Füßen gelegt. Und wenn der Vater das Kind wollte und aufnahm, durfte es am Leben bleiben. Wandte er sich aber ab und ging fort, warf man das Neugeborene auf den Müll. Unvorstellbar, aber so geschah es. Und Paulus kannte natürlich diese grausame Sitte. Und das war ein weiterer Grund für ihn, hier besonders die Väter an ihre Verantwortung zu erinnern und zu sagen, Leute, so dürft ihr es nicht machen. Aber grundsätzlich sind natürlich beide Elternteile in der Verantwortung. Übrigens möchte ich noch hier hinzufügen, wer sich über diese Freigabe der Kinder aufregt, der muss sehen, dass wir heute kein Deut besser sind. Die tragischen Fälle von Kindesmisshandlung, die in dieser Woche in den Medien diskutiert wurden, wir haben es alle mitbekommen, die sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Und viel schlimmer noch ist ein Drama, an das wir uns längst gewöhnt haben. In Deutschland werden an jedem Arbeitstag rund 1000 Kinder im Mutterleib umgebracht. Man wagt es kaum, diese Zahlen auszusprechen. Auch bei uns ist es also rechtlich möglich, unerwünschte Kinder zu töten. Das geschieht bei uns nur noch früher als in Ephesus. In Ephesus wurden die Kinder wenigstens geboren, konnten sich wehren durch ihr Lächeln, durch die Hilflosigkeit, mit der sie den Menschen gewissermaßen zwangen, sein Gewissen noch einmal zu überprüfen. Bei uns werden sie schon getötet, zu Hunderttausenden, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken dürfen. Und daran sehen wir, liebe Gemeinde, dass der Mensch derselbe geblieben ist. Und wir sehen, wie dringend wir Gottes Maßstäbe brauchen. Auch Eltern müssen sich unterordnen unter Gott. Und dabei, liebe Mitchristen, haben wir einen unvertretbaren Auftrag. Das steht sogar im Grundgesetz. Ich habe heute zusätzlich zum Grundgesetz der Christen nochmal das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mitgebracht. Und da steht unter den Grundrechten in Artikel 6 Absatz 2 ganz deutlich: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Und dann gibt es noch diesen Zusatz: über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Aber die staatliche Gemeinschaft wacht darüber, dass die Eltern das wahrnehmen, dieses Recht. Das heißt nicht, sie redet ihnen rein in dieses Recht. Die staatliche Gemeinschaft wacht darüber, dass die Kinder nicht verwahrlosen, dass sie zur Schule gebracht werden und so weiter. Aber die Erziehung selbst obliegt zuvörderst den Eltern. Das ist im Grundgesetz eindeutig festgehalten. Und da muss sich gegebenenfalls der Christ auch gegenüber dem Staat verteidigen, um dieses Recht einzuklagen und festzuhalten und sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Und ich will das, was ich letzten Sonntag angedeutet habe, hier nochmal bekräftigen. In unseren Tagen ist dieses besonders wichtig, dass die Eltern ihr vorrangiges Erziehungsrecht wahrnehmen und beanspruchen, weil wir nämlich uns einer zunehmenden Einmischung und Bevormundungsversuchen durch den Staat ausgesetzt sehen. Momentan macht ein ganz gefährliches Wort die Runde, das auf den ersten Blick ganz harmlos daherkommt. Und dieses Wort lautet Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Staat. Partnerschaft ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Aber was schließt Partnerschaft ein? Gleichberechtigung. Und so ist es dann auch in diesem wissenschaftlichen Gutachten des Bundesfamilienministeriums formuliert. Da heißt es, ich zitiere: Erziehungspartnerschaften gründen auf der Einsicht, dass Elternhaus und Schule mit Blick auf Bildung, Erziehung und Sozialisation der Kinder gemeinsame Aufgaben haben. Und weiter, der Begriff Partnerschaft verweist darauf, dass Familie und Schule nicht nur gleichberechtigt sind, sondern in einem Bündnis gleiche Ziele verfolgen. Das heißt, Schule und Eltern sind gleichberechtigt, behauptet diese Studie, und müssen die gleichen Ziele verfolgen. Und dann heißt es weiter, eine wesentliche Aufgabe ist daher, dass Eltern und Lehrer sich hinsichtlich der leitenden Erziehungsziele sowie hinsichtlich der Ausgestaltung des Erziehungsverhaltens verständigen und jeweils ein Erziehungsumfeld schaffen, welches sich bestimmten Leitlinien verpflichtet sieht. Also, das heißt, die Eltern müssen sich jetzt mit der Schule, wenn es nach diesem Gutachten geht, auf gemeinsame Ziele und gemeinsames Verhalten verständigen. Was aber, wenn die Erziehungsziele voneinander abweichen? Was aber, wenn die Ziele der Schule vorwiegend von etwa humanistischen Vorgaben bestimmt sind, die Erziehungsziele der Eltern aber von christlichen Zielen? Was aber, wenn zum Beispiel bei der Frage nach der Wahrheit in den Religionen, ob Jesus der einzige Weg ist, die Schule von ihren weltanschaulichen Vorgaben hier ein ganz anderes Ziel verfolgt als die Eltern, wenn sie Christen sind? Was aber, wenn die Schule bestimmte östliche Meditationsübungen für wichtige Erziehungsmethoden hält und die Eltern das aus Gewissensgründen ablehnen? Wenn wir den Begriff der Erziehungspartnerschaft voraussetzen, dann haben wir in Zukunft als Eltern jedes Mal gewissermaßen mit der Schule auszuhandeln, in welche Richtung denn die Kinder zu erziehen seien. Dieser Text ist enthält einen ungemeinen Sprengstoff, das haben die meisten nur noch nicht bemerkt. Und so ist dann auch hier die Schlussfolgerung. Der wissenschaftliche Beirat spricht sich dafür aus, die Ganztagsschule zügig als Regelangebot für alle Kinder und Jugendlichen einzuführen. Für alle Kinder und Jugendlichen einzuführen als Regelangebot die Ganztagsschule, um diese Erziehungspartnerschaft zu verwirklichen. Das ist der Stand des wissenschaftlichen Gutachtens, das auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums vorgestellt ist. Und dieses Gutachten, ich sage es hier deutlich, steht nicht im Einklang mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wir sollten dies rechtzeitig sagen und wir sollten es laut genug sagen, dass wir uns dann nicht über die Folgen wundern. Wir Eltern haben einen unvertretbaren Auftrag an unseren Kindern. Das macht uns Paulus hier überdeutlich. Ihr Eltern, ihr Väter, ihr Mütter, erzieht eure Kinder. Und dann stellt sich die Frage, Was heißt das nun praktisch und konkret für die Erziehung? Und da kommen wir zu unserer zweiten These. Eltern haben einen Führungsauftrag an ihren Kindern. Das zweite also, Eltern haben einen Führungsauftrag an ihren Kindern. Da haben wir zunächst diese Negation von Paulus, was die Eltern also gefälligst unterlassen sollen. Da heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist schon mal sensationell, wenn man bedenkt, dass Paulus diese Worte schreibt im ersten Jahrhundert. Und Sie müssen wissen, in unserer pädagogisch sensiblen Situation, da ist das nicht verwunderlich, dass man den Vätern sagt, sie sollten ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Aber damals, im ersten Jahrhundert, da haben die Väter gewissermaßen wie Diktatoren über ihre Familien herrschen können. Dass Paulus hier den Vätern eine Verpflichtung mitgibt, das steht völlig gegen alles, was damals üblich war. Das ist eine Revolution, dass Paulus die Väter verpflichtet. Väter hatten in der damaligen Zeit fast nur Rechte. Und Paulus sagt, wenn ihr wirklich Väter im Sinne Jesu Christi sein wollt, dann habt ihr auch eine Verpflichtung, dann habt ihr euch auch unterzuordnen unter den Willen Gottes. Und wenn Sie das mal vergleichen, etwa mit dem, was Seneca geschrieben hat. Seneca, ein Zeitgenosse des Paulus, der berühmte Staatsmann in Rom. Seneca sagte, wir schlachten Ochsen, wenn sie wild sind. Wir erwürgen Hunde, wenn sie verrückt werden. Wir stechen eine kranke Kuh mit einem Messer nieder. Und Kinder, die, nachdem sie geboren werden, sich als schwach oder deformiert erweisen, werden ertränkt. Zitat Ende Seneca. Und jetzt setzen Sie mal das biblische Modell dagegen. Zeitgleich. Paulus sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und das gilt für die Mütter ganz genauso. Und wir wollen uns mal ein paar Augenblicke Zeit nehmen und uns überlegen, wodurch können Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen? Zum einen dadurch, dass sie, wenn mehrere Kinder da sind, die einen oder das eine Kind gegenüber einem anderen bevorzugen. Sicher immer ein großes Problem. Denken Sie nur an Isaak und Rebekka. Isaak favorisierte Esau, Rebekka favorisierte Jakob. Und schauen Sie, was diese Ungleichbehandlung der Kinder für Ärger und Traurigkeit in der Familie ausgelöst hat. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Man kann Kinder auch dadurch zum Zorn reizen, dass man ihnen überhaupt nicht zutraut. Dass man sie vielleicht übermäßig beschützen will und ihnen überhaupt kein bisschen Entscheidungsspielraum lässt. Selbst wenn sie im Laufe der Zeit älter werden und reifer und natürlich auch lernen wollen und lernen müssen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das immer nur deckelt, und sei es mit den besten Motiven, dann kann man auch einen Zorn gewissermaßen provozieren, dass einer immer gegen Wände läuft. Oder man kann Kinder zum Zorn reizen durch zu hohe Erwartungen. Dass man mit nicht zufrieden ist, was sie tun. So wie eine Tochter sagte, was immer ich versuchte und wie immer ich mich bemühte, meiner Mutter war nichts recht. Es war immer nicht genug und immer nicht genug. Man kann Kinder auch zum Zorn reizen durch einen Mangel an Ermutigung. Dass man sie nicht ermutigt, dass man nicht sagt, das hast du wirklich gut gemacht und ich freue mich darüber. Und ich bin stolz auf dich und ich freue mich, dass du das geschafft hast. Wenn Kinder das nie erfahren, Wenn sie immer nur mit Kritik übersät werden oder man das so achselzuckend eben hinnimmt, was sie tun. Auch das kann zum Zorn reizen. Auch das kann eine provozierende Wirkung haben. Oder ein nächster Punkt, wenn man Kindern das Gefühl gibt, dass sie einen eigentlich stören. Wenn Kinder das Gefühl haben, eigentlich bin ich den Eltern vor allem eine Last. Und dann sagt er, ach, wenn wir jetzt die Kinder nicht hätten, könnten wir das und das machen. Aber da seht ihr mal, jetzt müssen wir uns wieder um euch kümmern und euren Kram. Wir können so viel Schönes anderes machen. Wenn die Kinder dann dieses Gefühl, den Eindruck bekommen, boah, eigentlich sind wir eine Last. Und überlegen Sie mal die aktuelle Diskussion, wo sich die verschiedenen Parteien gegenseitig darin zu überbieten scheinen, den Eltern irgendwelche Wege schmackhaft zu machen, auf denen sie ihre Kinder möglichst früh loswerden können. Überlegen wir doch mal, was diese Diskussion in der Rückwirkung auch für die Kinder bedeutet, wenn sie immer nur als ökonomisches Problem verhandelt werden und als eine Last, für die man irgendeinen Betriebskindergarten finden muss oder eine Betreuungsangestellte, die nun endlich der Mutter hilft, von dieser Karrieregefährdung befreit zu werden. Was ist das für eine Haltung? Man kann Kinder auch provozieren, indem man Liebesentzug als Strafe benutzt. Und sagt, wenn du das machst, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Dann ist mir egal, was aus dir wird. Gott, bei Gott ist immer Liebe da. Ob er straft oder aufbaut. Auch durch Strafe baut Gott auf. Aber es ist immer deutlich, es ist ein Handeln der Liebe Gottes. Auch wenn Gott in seinem gerechten, heiligen Zorn strafen muss, dann ist das immer auch noch ein Handeln seiner Liebe. Und wir dürfen unsere Kinder nicht quasi mit Liebesentzug bedrohen und das als Druckmittel einsetzen. Dann werden wir sie zum Zorn provozieren. Oder ein anderes Problem, Sarkasmus und ständige Hänselei. Wie viele Kinder sind mutlos geworden, weil sie immer wieder dem Sarkasmus ihrer Eltern und hier wahrscheinlich besonders der Väter ausgesetzt waren. Seien wir doch ein bisschen sensibel und merken wir, was unsere Kinder verletzt. Wir meinen das vielleicht gar nicht so böse und wir denken, ach Menschenskinder, da muss er sich eben dran gewöhnen. Aber wenn wir merken, eine bestimmte Form von Sarkasmus oder Ironie oder bestimmte Begriffe, die wir gar nicht so böse meinen, verletzen unsere Kinder, dann müssen wir das lernen. Und dann müssen wir versuchen, dies zu vermeiden. Und wenn wir strafen, darf das Ziel der Strafe nie sein, die Kinder zu verletzen. Weder körperlich noch seelisch. Es geht immer darum, zu helfen. Und dann ein letzter Punkt, auf den ich verweisen will, mit dem wir die Kinder zum Zorn reizen können. Eine weitere Provokation ergibt sich direkt hier aus dem Gegensatz zum zweiten Satzteil. Da sagt Paulus, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also, zum Zorn reizen heißt, nicht in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Und das ist ganz klar, wenn Eltern versäumen, ihre Kinder in der Ermahnung des Herrn zu erziehen, dann rufen sie in ihren Kindern einen tiefsitzenden Zorn hervor, der irgendwann nach außen durchbricht. Wenn Eltern es versäumen, den Kindern Grenzen zu setzen, wenn Eltern es versäumen, den Kindern eine klare Führung zu geben, dann kann es passieren, dass sie gerade dadurch in ihren Kindern eine bestimmte Aggressivität heranwachsen lassen. Vor einiger Zeit brachte das Fernsehen einen Bericht über ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche, ist schon einige Weile her. Und diese Reportage über die Jugendlichen ist das beste Beispiel für Vers 4. Diese Jugendlichen hatten alle irgendwann begonnen, ihre Eltern körperlich anzugreifen. Das war gewissermaßen ihnen gemeinsam. Und dabei hatten sie die Eltern zum Teil so stark verletzt, dass sie sich vor den Kindern zu fürchten begannen und dann der Einweisung in ein Heim zustimmten. Und dann wurden die jungen Menschen einige Zeit später interviewt. Und es stellte sich etwas ganz Überraschendes heraus. Nahezu alle kamen aus Familien, in denen es entweder keinen Vater gab, weil die Eltern geschieden waren, oder aber sie kamen aus Familien, wo der Vater ständig gewechselt hatte. Vater also in Anführungsstrichen. Oder sie kamen aus Familien, wo sich einfach niemand um sie kümmerte und keiner Zeit für sie hatte. Das war das Problem. Es hatte keiner Zeit für sie. Und sie alle verband eines. Sie hatten niemanden gehabt, der ihnen Grenzen setzte und Orientierung gab. Wie viele Mütter sind quasi gezwungen, ihre Kinder ohne Vater aufzuziehen? Aber wie viele leisten dort auch eine ungemein gute und wichtige Aufgabe, dass sie sagen, ich will aber nicht versäumen, meinen Kindern Grenzen zu setzen. Ich will nicht versäumen, meinen Kindern Orientierung zu geben. Diese Jungs hatten keine Orientierung bekommen, hatten keine Grenzen erfahren. Das hatte in ihnen gewissermaßen ein gewaltiges Potenzial an Aggressivität, einen inneren Zorn wachsen lassen, der irgendwann nach außen durchbrach. Und es machte den Eindruck, als ob diese Jugendlichen von ihrer Aggressivität förmlich überschwemmt wurden und diese Aggressivität nun wahllos gegen andere und schließlich auch gegen sich selbst richteten. Nach einiger Zeit nämlich hatten viele von ihnen versucht, sich selbst umzubringen. Sie waren so absolut unglücklich und völlig ohne Hoffnung. Und einer von diesen Jungs antwortete auf die Frage nach dem größten Glück, was er sich am meisten wünschte. Da sagte er, ich würde gern ein ordentlicher Mensch werden. Das erschien ihm das höchste Glück, eben weil es so unerreichbar war. Was hat diese jungen Menschen so kaputt gemacht? Nun, die Bibel sagt, dass das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. 1. Mose 8. Und das heißt, in jedem Menschen steckt diese zerstörerische Kraft der Sünde. Und diese Kraft der Sünde ist bei Babys und Kleinkindern genauso vorhanden wie bei erwachsenen Leuten.
Weil wir von Jugend an, weil wir da drin stecken in den Konsequenzen des Sündenfalls. So, und wenn dieser zerstörerischen Kraft jetzt nicht von Anfang an konsequent Grenzen gesetzt werden, dann wird diese zerstörerische Kraft ungebremst weiter wachsen. Sie wird um sich greifen. Und sie wird sich irgendwann massiv nach außen Bahn brechen. Und das heißt, Eltern, die ihren Kindern keine Grenzen setzen, liefern sie der zerstörenden Eigendynamik der Sünde aus. Das ist das Problem. Und darum reizen sie gerade durch die Orientierungslosigkeit und durch die Grenzenlosigkeit zum Zorn. Es gibt ein interessantes Beispiel aus Amerika. Da hat die Polizeidirektion in Houston vor einigen Jahren ein Faltblatt herausgegeben unter der Überschrift, wie sie das Leben ihrer Kinder mit Sicherheit ruinieren können. Und dann wurden den Eltern Tipps gegeben. Einige Tipps, wie sie die Kinder erziehen wollen, wenn sie mit Sicherheit davon ausgehen möchten, dass die mal zu Kriminellen werden. Und ich gebe Ihnen diese Tipps weiter. Erster Tipp, fangen Sie von Kindheit an damit an, dem Kind alles zu geben, was es haben will. Zweiter Tipp, wenn Ihr Kind schmutzige Worte gebraucht, lachen Sie darüber. Dritter Tipp, enthalten Sie Ihrem Kind jegliches geistige Training und jede wertmäßige Orientierung vor. Lassen Sie es warten, bis es 21 Jahre ist und für sich selbst entscheiden kann. Vierter Tipp, vermeiden Sie das Wörtchen falsch. Es könnte nämlich in Ihrem Kind einen Schuldkomplex auslösen. Und schließlich fünfter Tipp, heben Sie alles auf, was das Kind irgendwie rumliegen lässt. Dann sammelt es von Anfang an die Erfahrung, dass man die Verantwortung gut auf andere Menschen abwälzen kann. Fünf Tipps und das Police Department in Houston sagt, zu 99% werden diese Tipps erfolgreich sein. Paulus würde sagen, wer seine Kinder einer solchen Erziehung aussetzt, der provoziert ihren Zorn. Der reizt sie geradezu zum Zorn. Natürlich äußert sich Zorn nicht immer in körperlicher Aggressivität. Der Zorn hat viele Gesichter. Bei vielen Kindern äußert sich dieser Zorn in Zynismus dem Leben gegenüber, dass sie alles schlecht machen, dass sie alles in den Dreck ziehen. Und diese Zerstörungswut oder manche Graffitis, mit denen man den Eindruck hat, es soll einfach beschmutzt und kaputt gemacht werden, ist genau hier in dieser Kategorie einzuordnen. Es ist ein provozierter Zorn, der sich dieser Grenzenlosigkeit und Unbehütetheit verdankt. Oder bei vielen Kindern und Jugendlichen äußert sich dieser Zorn in einer tiefen Resignation und Enttäuschung dem Leben gegenüber. Das sagt, es bringt ja doch alles nichts, es lohnt sich ja alles nicht. Kannst machen, was du willst. Oder bei anderen ist es so eine trotzige Gleichgültigkeit, die nach allem greift, was Spaß macht und jeden wegstößt, der dabei im Wege steht. Ist sowieso alles egal, ich nehme, was ich kriege und das nehme ich mit und gut ist. Wenn wir die Kinder sich selbst überlassen und die Jugendlichen zumal, alles ohne Grenzen, dann entfaltet sich von Natur aus nur die aggressive Kraft der Sünde. Und diese aggressive Kraft der Sünde führt dann zu jedem Zorn, der irgendwann nach außen durchbricht. Und darum, liebe Leute, ist es so wichtig, wenn wir unsere Kinder davor schützen wollen, dann müssen wir ihnen klare Grenzen setzen. Wir müssen ihnen Leitplanken geben, wir müssen ihnen Geländer bauen, wir müssen ihnen Zäune bauen, die sich verbindlich an Gottes Geboten und Maßstäben orientieren. Das sind wir unseren Kindern und Jugendlichen schuldig. Und es geht nicht nur um Verbote. Es geht darum, dass wir ihnen Möglichkeiten aufzeigen, in Gottes heilsamer Wahrheit zu leben. Es geht darum, dass wir ihnen die Orientierung geben, die wir ihnen schulden. Und das schreibt Paulus hier, ihr Väter, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und dann kommen zwei Worte, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Für Zucht steht im Griechischen das Wort Paideia. Daher kommt auch ein Teil unseres Wortes Pädagogik. Und das meint systematisches Training, systematische Prägung, dass wir unseren Kindern auch die Grundlagen des Lebens deutlich machen und erklären und sie dabei begleiten, diese zu erlernen. Und dann das andere Wort Ermahnung. Ermahnung, das ist eines der biblischen Wörter für Seelsorge. Als Eltern sollen wir die Seelsorger unserer Kinder sein. Wir sollen sie unterweisen. Wörtlich bedeutet dieser Ausdruck Nuthesia, dass wir etwas in ihr Denken hineinlegen. Das ist damit gemeint. Ins Denken hineinlegen. Das heißt ermahnen. Und zwar nicht im Sinne von Gehirnwäsche, sondern in dem Sinne, dass wir die Kinder lehren, was die biblischen Prinzipien sind. Dass wir sie lehren, welche Grundhaltungen Gott im Leben seiner Kinder heranwachsen lassen will. Und dass wir sie ermahnen, wo sie davon abweichen.
Und dann ist auch die Quelle dieser Erziehung genannt. Unsere Paideia und unsere Ermahnung, das soll nicht erfolgen aufgrund unseres persönlichen Geschmacks oder was wir gerade irgendwo in einem Buch gelesen haben oder was uns gerade einleuchtet, sondern Paulus sagt, ihr Eltern, erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, die Quelle, aus der wir unsere Erkenntnisse schöpfen, die Quelle, aus der wir unsere Erziehungsziele ableiten, ist Jesus Christus, so wie er es uns in seinem Wort vorgegeben hat. Wir Eltern können uns nicht aussuchen, nach welchen Prinzipien wir die Kinder erziehen, sondern Paulus sagt, er zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist eure Vorgabe, ihr Eltern. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss konkret fragen, wie sollen wir das eigentlich machen? Dann gibt es vier praktische Dinge, die ich kurz nennen will. Das erste praktische, wie wir unsere Führungsaufgabe an den Kindern wahrnehmen können, ist, dass wir reden. Dass wir reden, dass wir viel und genug mit unseren Kindern reden. Und zwar reden auch über Gott. Wir haben es doch gehört in der Lesung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 5, Abvers 6. Und diese Worte sagt Gott zu seinem Volk, die ich dir gebiete, die sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und sie sollst diese Worte zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen den Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Das heißt, es soll von Gott geredet werden. Wenn wir als Familie zusammensitzen, nicht krampfhaft, nicht gezwungen, aber wenn Gott uns ein wichtiges Thema ist, dann werden wir doch bitte schön auch darüber reden. Morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafen gehen. Und du sollst an die Pfosten schreiben, sagt Gott. Das heißt, in unserem Haus, in unserer Wohnung sollen die Kinder auch dem Wort Gottes begegnen. Vielleicht durch ein christliches Poster oder dadurch, dass da eine Bibel auf einem Tisch liegt oder mal ein Bibelvers in einem Kärtchen zu sehen ist. Das Wort Gottes soll uns begegnen. Es soll zu unserem ganz normalen Leben dazugehören und nicht irgendwann mal einmal Sonntagvormittag aufgeschlagen werden, weil es eben gerade wieder dran ist. Wir sollen reden mit unseren Kindern, ihnen erklären, was Gott für unser Leben bedeutet, wer Gott wirklich ist. Wir sollen kennenlernen, wie der Mensch gerettet werden kann von seiner Schuld, wie Gott ihn zu einem erfüllten Leben führen will. Wir sollen unseren Kindern Gottes Maßstäbe erläutern, sollen ihnen sagen, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen, was es für einen Christen bedeutet, sich in der Schule nach dem Willen Gottes zu verhalten. Wir sollen mit ihnen reden, was ist Gottes Ziel für den Umgang mit unserer Sexualität, wie findet ein Christ am besten die Ehefrau oder den Ehemann, der zu ihm passt. Wir sollen reden mit unseren Kindern darüber, wie sie damit fertig werden, wenn in der Schule irgendwelche unsauberen Sprüche geklopft werden und wie man als Christ sich am besten dazu verhält und was man macht mit dem Thema Abschreiben und wie man fertig wird, wenn man den Eindruck hat, mir gelingt überhaupt nichts und ich habe überhaupt keine Lust mehr zu irgendwas und kann Gott mir da in dieser Situation irgendwie helfen. Wir müssen reden mit den Kindern und wir müssen ein Ohr für sie haben und wir müssen an ihnen so nahe dran sein, dass wir wissen, was ihr Herz bewegt und was ihren Alltag ausmacht. Das meint Gott, wenn er sagt, wir sollen reden mit unseren Kindern über Gott. Wird in unserer Familie so geredet über Gott? Wir haben oft Angst, unsere Kinder zu überfüttern. Aber wir sollten viel mehr Angst davor haben, dass unsere Kinder an geistlicher Mangelernährung leiden. Ich denke, das ist das größere Problem. Und schauen Sie, das heißt, wir Eltern müssen darauf achten, dass die Kinder sich uns unterordnen. Denn nur wenn das geschieht, können die Kinder lernen, Gottes Maßstäbe und Gottes Gebote zu respektieren. Und nur so können sie wirklich am Ende zu stabilen, von Gott geprägten Menschen werden. Es ist so wichtig, dass wir ihnen die Welt aus Gottes Perspektive erklären. Dass wir ihnen eine von der Bibel bestimmte Weltanschauung vermitteln. Dass wir ihnen einen festen Boden unter die Füße geben, an dem sie auch ihr Denken und ihre Entscheidungen orientieren können. Das heißt, ermahnen im Gehorsam gegenüber Christus. Das ist unsere Aufgabe. Also das ist das eine. Und das kostet Arbeit. Wir können die Erziehung nicht einfach so nebenbei machen. Das kostet uns Arbeit. Wenn wir plötzlich merken, Menschenskinder, da ist mein Kind mit einem Thema konfrontiert, da muss ich erstmal mich reinarbeiten. Mein Vater hat sich erstmalig intensiv in das Thema Schöpfung und Evolution hineingearbeitet, als das bei uns in der 5. Klasse dran war. Und ich plötzlich ins Schlingern kam und in Diskussionen hineingerissen wurde, für die ich mich dann erstmal selber vorbereiten musste. Da hat mein Vater sich in das Thema reingearbeitet, um mir an dieser Stelle zu helfen. Also wir müssen reden, das ist das eine. Und dann das andere, wir müssen ein Vorbild sein. Zur Ermahnung des Herrn gehört auch, dass wir das leben, was wir sagen. Jesus hat doch mal zu seinen Jüngern gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Und für die Eltern heißt das, seid euren Kindern ein leuchtendes Vorbild. Nicht fehlerlose Übermenschen. Zum Vorbild gehört es auch, dass ich Fehler zugeben kann. Zum Vorbild gehört es auch, dass ich sagen kann, tut mir leid, das war falsch. Vorbilder sind Menschen, die Jesus gehorchen und sich Schuld vergeben lassen und darum glaubwürdig sind. Und es ist so wichtig, dass die Kinder nicht nur mit Worten hören, was wir wollen, sondern dass sie das praktisch auch an unserem Leben sehen, was es heißt, mit Gott zu leben. Ein gläubiger Arzt wurde mal gefragt, wann sind Sie eigentlich zum ersten Mal darauf gestoßen, dass Jesus lebendig ist und dass Gott da ist? Und da überlegte dieser Arzt eine Weile und dann sagte, wissen Sie, als ich ein kleiner Junge war, mein Vater, wir waren sehr arm zu Hause, der hat in seinem ganzen Leben nie mehr als 40 Dollar in der Woche verdient. Aber jeden Sonntagmorgen in der Kirche sah ich, wie er 10 Dollar davon auf den Kollektenteller legte. Das ist gut zur Nachahmung empfohlen. Also der hat gemerkt, was muss das für ein wirklicher, gütiger Gott sein, wenn mein Vater von dem, was er hat, diesem Gott so gerne freiwillig gibt. Das war das Vorbild dieses Mannes. Und schauen Sie, was für ein Kapital für eine Familie, wenn die Eltern eine klare persönliche Beziehung zu Gott haben und mit ihren Kindern so umgehen, wie Gott das will. Das ist eine Riesenhilfe, auch für den Zusammenhalt, auch für die Harmonie in einer Familie. Wenn Vater und Mutter die Kinder führen und sich selber von Jesus führen lassen und wenn sie Jesus als Herrn der Familie anerkennen. Und ich denke, je mehr die Kinder das spüren, dass ihre Eltern sich Jesus Christus unterordnen, umso lieber und eher werden sie sich auch von Herzen ihren Eltern unterordnen. Wenigstens manchmal. Vielleicht sehen Sie mir das nach, wenn ich dieses kleine Erlebnis erzähle. Es ist schon 10 Jahre alt. Lukas war 5, Tabea 3. Da haben wir am Sonntag, wenn der Gottesdienst und alles geschafft war, oft zusammen Mittagsruhe gemacht mit den Kindern. Und da wurde natürlich immer noch viel geredet. Bis dann in einem Moment plötzlich die Tabea zu Lukas sagte, sei ruhig, Papa muss jetzt schlafen. Und daraufhin verbesserte Lukas seine Schwester und sagte, Papa darf schlafen. Papa muss gar nichts. Papa muss sich nur an die 10 Gebote halten. Und da habe ich mich gefreut, habe ich gedacht, das hat er kapiert. Dass du auch nicht alles machen kannst, was du willst. Dass du auch einen über dir hast, dem du gehorsam schuldest. Dass du dich auch dem lebendigen Gott unterzuordnen hast. Ich habe bestimmt auch viele Fehler in der Erziehung gemacht, aber mich doch gefreut, dass das deutlich wurde meinen Kindern. Und so bleibt jetzt noch eine Frage. Wir Eltern sollen ein Vorbild sein, sollen wir auch strafen? Wir haben gesagt, wir sollen reden, wir sollen ein Vorbild sein. Ja, die Bibel sagt, Strafe gehört dazu. In dem Begriff für Zucht steckt auch der Begriff für Strafe. Aber Strafe darf niemals bedeuten Liebesentzug. Sondern auch wenn wir strafen, muss deutlich werden, dass wir aus Liebe strafen. Ich will das nur noch kurz sagen. Es gibt Eltern, die ihre Kinder sehr oft körperlich strafen und zwar unkontrolliert und ausufernd. Und das ist sicherlich nicht im Sinne Gottes, weil es die Kinder verängstigt und sie auch zum Zorn reizen kann. Und andere Eltern machen genau das Gegenteil. Sie beschließen, ihre Kinder niemals irgendwie zu strafen. Und sie halten das auch eine Weile durch, aber irgendwann liegen dann ihre Nerven so blank, dass sie irgendwann, wie man so sagt, ausrasten und dann rutscht ihnen die Hand völlig unkontrolliert aus. Vielleicht in einem Augenblick, wo es gar nicht eigentlich gerecht wäre. Und dann haben sie hinterher ein schlechtes Gewissen, geloben sich es nie wieder zu tun und der ganze Kreislauf beginnt von vorn. Und für die Kinder ist es total verwirrend, weil sie nicht begreifen, warum sie für etwas, das 20 Mal erlaubt ist, dann beim 21. Mal sich eine einfangen. Also das kann es auch nicht sein. Was sagt die Bibel zur Strafe? Im Buch der Sprüche, Kapitel 13, Vers 24 heißt es, wer seinen Sohn lieb hat, das gilt für die Tochter auch, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und in diesen Züchtigen steckt auch der Aspekt der Strafe mit drin. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und uns Eltern wäre es sicherlich wohler, wenn wir unsere Kinder nicht strafen müssten. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg, um Konsequenz deutlich zu machen. Aber dann ist es wichtig, dass hier steht, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn bei Zeiten. Wir sollen das Kind nicht erstmal laufen lassen und dann warten, bis wir so genervt sind, dass wir uns nicht mehr im Griff haben. Sondern die Bibel rät uns, bei Zeiten also rechtzeitig zu strafen. Und dann nicht mit zornigem Herzen, nicht wenn wir selber auf 80 sind, nicht unkontrolliert. Wir dürfen unsere Kinder nicht misshandeln, wir dürfen sie nicht grün und blau prügeln, sondern
auch wenn wir strafen, auch wenn wir bestimmte Konsequenzen oder Maßnahmen ergreifen oder etwas verbieten, dann ist es wichtig, dass deutlich wird, wir tun das aus Liebe und wir wissen, warum wir es tun. Und wir tun es nicht deshalb, weil wir uns selbst nicht in der Gewalt haben. Für Kinder muss, wenn sie gestraft werden, immer klar sein, wofür sie diese Strafe bekommen. Und sie müssen begreifen, gerade weil wir sie lieb haben, bleibt uns manchmal nichts anderes übrig, als zu strafen. Aber insgesamt ist die Strafe nur das äußerste Mittel der Zucht, der Erziehung zum Herrn. Sie ist nicht die Mitte der Erziehung und sie ist nicht der Punkt, von dem wir ausgehen dürfen. Also reden, Vorbild sein, strafen aus Liebe und kontrolliert. Und wenn wir strafen, müssen wir immer bedenken, das Ziel der Strafe darf nie sein, Schmerzen zuzufügen, darf nie sein, darin bestehen, zu verletzen, sondern es geht immer darum, das Ziel der Auferbauung und der Hilfe im Blick zu behalten. Und dann bleibt ein letzter praktischer Punkt, das ist das Gebet. Dass wir wirklich auch das Gebet als ein Erziehungsmittel verstehen, dass wir für unsere Kinder treu beten. Dass wir ruhig schon anfangen, wenn sie noch gar nicht auf der Welt sind, für sie zu beten. Dass Gott sie doch bewahren möge, dass Gott ihnen den Weg des Glaubens eröffnen möge, dass sie Jesus Christus finden. Dass das, und da kann man, es ist nie zu spät, damit anzufangen, für die Kinder zu beten, selbst wenn sie schon aus dem Haus sein sollten. Dass wir für die Kinder beten und dass wir mit ihnen beten. Dass es für uns als Familie eine Selbstverständlichkeit ist, in schwierigen Situationen zu sagen, kommt, jetzt setzen wir uns kurz hin und wir beten das jetzt durch. Und dass wir versuchen, trotz all der terminlichen Schwierigkeiten, die das ja in unserem hektischen Alltag oft mit sich bringt, das kennen Sie alle, wann immer möglich auch gemeinsam etwa den Tag zu beschließen, wenn wo es geht, oder eine Andacht als Familie zu machen. Das ist nicht unwichtig. Dass wir unsere Kinder auf diese Weise lehren, der lebendige Gott ist uns nahe und wir dürfen alles vor ihn bringen. Und das Schönste ist dann, wenn in irgendeiner Situation dann vielleicht eins von den Kindern sagt, komm, jetzt lass uns doch erstmal beten. Das sollen wir mit ihnen lernen, mit ihnen einüben. Das ist sicherlich die Krone aller Erziehungsmittel, das Gebet zum lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben gefragt, worunter müssen die Eltern sich unterordnen bei der Erziehung? Und da haben wir gesehen, einmal, sie haben einen unvertretbaren Auftrag an ihren Kindern und zweitens, wir haben einen Führungsauftrag an unseren Kindern, dass wir viel mit ihnen reden, dass wir ein Vorbild sind, dass wir sie mit Liebe strafen und dass wir für sie beten und mit ihnen beten und als ganze Familie beten. Das sind wir ihnen schuldig, unseren Kindern. Und dann wird auch können wir ganz getrost sein, dass auch das Größte in der Hand liegt, das größte Ziel, was wir mit unseren Kindern haben, dass das auch in Gottes Hand liegt. Dass er nämlich unsere Kinder zum lebendigen Glauben führt. Und dass wir ihnen dabei nicht im Wege stehen, auf dem Weg zur Bekehrung, sondern ihnen eine Hilfe sein können. Vielleicht wird mancher, wenn er diese Gedanken hört, auch ein wenig traurig. Und sagt sich, ich habe viel versäumt. Und jetzt sind die Kinder weg. Und im Grunde genommen ist es fast zu spät, es ist vorbei. Wenn so jemand diese Predigt hört, sei es hier oder dann später über das Internet, dann kann ich Ihnen sagen, nein, es ist nicht zu spät. Gut, Sie können die Kindheit Ihrer Kinder nicht zurückholen, aber eins können Sie auch jetzt noch tun, Sie können beten. Sie können beten, dass der lebendige Gott das Heil macht und zurechtbringt, was Sie an Ihren Kindern versäumt haben. Gott kann das. Und Sie können noch was tun. Sie können jetzt reden mit Ihren Kindern. Können von jetzt an versuchen, mit ihnen noch mehr ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht sollten Sie heute Nachmittag oder irgendwann in der kommenden Woche einen Brief schreiben an Ihr Kind oder einen Besuch machen. Nur geben Sie nicht auf und rechnen Sie mit Gottes Hilfe. Er will Ihnen helfen. Ich muss an eine Mutter denken, die sagte, ich hab's ja nicht besser gewusst. Ich hab's nicht besser gewusst. Aber jetzt will ich versuchen, zu tun, was ich jetzt noch tun kann. Das will ich jetzt gern versuchen. Und wir, die wir unsere Kinder noch im Haus haben, ist uns eigentlich klar, welchen Schatz Gott uns in die Hände legt. Mit unseren Kindern, aber auch damit, dass er uns dieses Familienmodell in der Heiligen Schrift offenbart. Und darum lassen Sie uns das nicht verachten. Lassen Sie uns das nicht unterschätzen, diese Aufgabe. Sondern lassen Sie uns tun, was Gott uns hier aufträgt. Lassen Sie uns das tun.
Wir werden noch genug Fehler machen. Wir werden noch genug Probleme in unserer Erziehung haben. Ist auch nicht weiter schlimm. Aber der Herr Jesus kann unsere Familien zu Sturmburgen machen. Mitten in dieser Zeit. Zu Sturmburgen, in denen auch andere Menschen Geborgenheit finden. Und darum nutzen wir die Zeit, die Gott uns mit unseren Kindern gibt. Und tun wir jetzt, was ein erfahrener Vater einmal im Rückblick so beschrieben hat. Und damit schließe ich. Er sagte, meine Familie ist erwachsen und die Kinder sind alle schon aus dem Haus. Aber wenn ich alles noch einmal machen könnte, dann würde ich dies tun. Ich würde meinen Kindern deutlicher zeigen, dass ich meine Frau lieb habe. Ich würde mehr lachen mit meinen Kindern über unsere Fehler und unsere Freuden. Ich würde mehr zuhören, auch dem allerkleinsten Kind. Ich wäre ehrlicher, was meine Schwächen angeht, und würde niemals Unfehlbarkeit vortäuschen. Ich würde mehr für meine Familie beten. Ich würde mehr mit meinen Kindern gemeinsam unternehmen und ich würde sie auch mehr ermutigen und loben. Und ich würde mehr auf die kleinen Dinge achten, die kleinen Taten und die kleinen Worte. Und dann, wenn ich alles noch einmal machen könnte, ich würde viel mehr und viel intensiver Gott in das Leben unserer Familie einbeziehen. Und jede noch so unbedeutende Sache würde ich gebrauchen, um meine Kinder auf Gott hinzuweisen. Was immer in unseren Familien bis heute geschehen ist, Gott kann und will zu jeder Zeit helfen. Er hat die Macht dazu. Und darum haben wir ganz viel Hoffnung, gerade auch für unsere Kinder. Amen. Wir singen jetzt